Okay, wir kommen dann zum nächsten Vortrag. Das wird eine Doppelkonferenz. Beginnen wird Roman Reindl-Schweighofer und dann gefolgt von Manfred Hecking, die beide von der Klinik für Innere Medizin 3 der Nephrologie an der Med-Uni Wien sind. Und auch ein Grund, warum wir sie eingeladen haben, es gab vom FWF eine Akutförderung zur SARS-Forschung. Und ich glaube, ihr habt den ersten Grant von vielen bekommen, aber das war eine sehr schnelle Reaktion. Bitte.
Guten Abend. Den Vortrag werden sich der Manfred Hecken und ich teilen. Wir sind hier stellvertretend, präsentieren wir zwei Teilstudien des größeren ACOVAC-Trials, das von der Klinfarm initiiert wurde und hauptsächlich am Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus und am AKH Wien gelaufen ist. Das ist ein Plattform-Trial, wo verschiedene Interventionen zu Covid-19 sehr früh begonnen wurden zu testen. Und ich werde jetzt kurz einen Teil über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System berichten, wo wir uns verschiedene Metabolite angesehen haben. Und der Manfred Hecking wird danach über eine Patient-Based Outcome-Studie zur Erfahrung der Patientinnen bei Covid berichten. Warum interessiert uns das Renin-Angiotensin-System bei Covid-19? Sehr bald schon, Anfang 2020, wurde erkannt, dass sozusagen der Rezeptor, mit dem das Virus andockt, das Spike-Protein, sich an den S2-Rezeptor, Angiotensin Converting Enzyme 2, bindet, das an der Zelloberfläche der Lungenzellen exprimiert ist, sich daran bindet, danach internalisiert wird. Diesen Mechanismus teilt sich das Virus grundsätzlich mit dem SARS-Virus, das 2004 erstmalig beschrieben wurde, und im Rahmen dessen hat auch ein österreichischer Wissenschaftler, der Josef Penninger, schon sehr früh Studien dazu gemacht und erkannt, dass eben das SARS-Virus dieses S2 als Andockrezeptor verwendet. Und warum ist das relevant? Also der hat damals in einem Mausmodell gesehen, wenn das SARS-Virus sozusagen an den S2-Rezeptor bindet, dieser internalisiert wird und in seiner Expression reduziert wird. Und was ist die Aufgabe von S2 im humanen System? Ich schaue gerade, ob man die Maus irgendwie sieht. Ja, sieht man ja. Okay. S2 hat eine wichtige Rolle, weil es das Angiotensin 2 Aminosäuren abspaltet, oder eigentlich, Entschuldigung, nur eine Aminosäure abspaltet, weil Angiotensin 2 ist eigentlich Angiotensin 1 bis 8 und daraus Angiotensin 1 bis 7 macht. Und dadurch wird das Angiotensin 2 aktiviert. Wir kennen alle das Angiotensin 2 eigentlich als das zentrale Hormon der Blutregulation, das über den AT1-Rezeptor sozusagen für die Blutdrucksteigerung zentral verantwortlich ist. Und dadurch, dass das S2 fehlt, war die Hypothese, dass dieser Exzess an Angiotensin 2 vorrangig zur Lungenschädigung führt, weil man in verschiedenen Modellen gesehen hat, dass Angiotensin 2 profibrotisch, vasokontraktorisch fungiert. Und das Abbauprodukt, das sozusagen durch S2 entsteht, das Angiotensin 1,7, ist sozusagen der physiologische Gegenspieler des Angiotensin 2 und wirkt sozusagen dessen Wirkung entgegen. Hier drüben ist sozusagen eine schematische Darstellung, wie diese Peptidhormone funktionieren. Durch Renin, das aus der Niere kommt, wird das Angiotensinogen Angiotensin 1 geproduziert. Dann durch ACE, das wir alle kennen und auch inhibiert wird in der Blutdrucktherapie, entsteht dann Angiotensin 2, das aktiv ist und das dann sozusagen durch S2 abgebaut wird. Und jetzt war sozusagen unsere Fragestellung, die sich früh aufgedrängt hat, wie verhält sich S2 systemisch bei Covid-19-Erkrankten? Und die andere Frage, die klinisch kursiert ist in dieser Zeit, ist, es ist eine pharmakologische Intervention im RAS, Angiotensin Rezeptorblocker oder ACE-Inhibitoren, sind die gut oder schlecht, sind die gefährlich bei Covid-19, verändern diese das S2-Expression in der Lunge? Da gab es ein paar Daten, die sehr widersprüchlich waren, es ist am Anfang sehr viel Unsicherheit geherrscht, ob jetzt sozusagen die Fortsetzung der bestehenden antihypertensiven Therapie sicher ist bei Covid-19. Das waren sozusagen die Fragen, die uns damals im April, Mai 2020 sozusagen angetrieben haben, hier nachzusehen. Im Rahmen des ACOVAC-Trials konnten wir von insgesamt 126 Patientinnen longitudinale RAS-Proben sammeln. Das heißt, ab dem Zeitpunkt der Hospitalisierung, meist 2 bis 3 Mal wöchentlich, wurde Serum asserviert und wir konnten dadurch die RAS-Profile dieser Patientinnen analysieren. Und was uns eigentlich gleich als erstes aufgefallen ist und irgendwie überraschend war, ist, dass entgegen dieser primären Annahme, dass das S2 runterreguliert wird, man eigentlich gesehen hat, dass im Laufe der Zeit vor allem bei den schwerkranken Patientinnen, die an der Intensivstation waren, intubiert waren und beatmet wurden, es zu einem deutlichen Anstieg von S2 gekommen ist. Und dieser Anstieg war in Levels, die man eigentlich sonst in einem physiologischen Zustand nicht gekannt hatte. Das heißt, das systemische RAS zeichnet sich bei Covid-19 dadurch aus, dass bei schwerstkranken Patientinnen das ACE2 im Verlauf der Erkrankung deutlich ansteigt. Und das führt im Weiteren dazu, jetzt am linken Pendel sieht man, wie sich sozusagen das RAS vom klassischen RAS, also vom ANG2-medierten Metabolismus, hin zum ANG7-medierten Metabolismus verändert. Und da sieht man sozusagen auf der Achse, wie viel Prozent sozusagen das alternative RAS ausmachen. Und man erkennt, dass durch diese ACE2-Wirkung eigentlich systemisch die Angiotensin-2-Levels hin zum alternativen RAS geschichtet werden und wir eigentlich exorbitant ansteigende ANG7-Levels haben, was, wie gesagt, in Höhen ansteigt, die man sonst physiologisch bisher nicht kannte. Andere Patientinnen, die erhöhte ACE2 und Angiotensin-1,7-Werte haben, waren zum Beispiel Patientinnen mit Herzinsuffizienz. Das war aber um einen Faktor 10 niedriger, wie das, was man bei Covid-19 gesehen hat. Und auf dem rechten Pendel sieht man auch, wie sozusagen der Farbcode zeigt sozusagen, wie stark die ACE2-Konzentration war in einer Log-Scale, wie sich sozusagen unten ist das Angiotensin 1 als allgemeiner RAS-Aktivierung aufgetragen, wie sozusagen durch die steigende ACE2-Aktivität vom klassischen RAS hin die Metabolite zum Alternativen geschiftet werden. Und das ist insofern spannend, weil eben schon 2004 beginnend auch Josef Penninger ein Medikament sozusagen entwickelt hat, rekombinantes ACE2, das auch im Rahmen von Covid getestet wurde, das im Endeffekt der Intention folgt, dass man sozusagen Soluble ACE2 dem Körper zuführt, um A, den Virus zu binden und B, die Defizienz von ACE2 auszugleichen. Aber wir haben irgendwie gesehen, dass schwerkranke Covid-19-Patientinnen eigentlich selbst physiologisch an ähnlichen Reaktionen zeigen, dass sozusagen auch der Körper selbst die ACE2 systemisch, zirkulatorisch, also Soluble ACE2 massiv ansteigt und so es eigentlich schon im Response zur Injury oder zur Erkrankung zu einem Anstieg von ACE2 kommt. Wir haben dann geschaut, was prädiktiert die ACE2-Levels, die Medikamente, die wir angeschaut haben. Angiotensin-Rezeptorblocker, ACE-Inhibitoren hatten keinen Impact auf die ACE2-Konzentration, aber Interleukin 6 war ein sehr guter Prädiktor für ACE2. Das heißt, es dürfte eine gewisse Korrelation mit Inflammation geben. Das war jetzt sozusagen das systemische RAS, das sozusagen soluble im Blut zirkuliert. Die Frage ist, beim RAS muss man unterscheiden, was ist systemisches RAS, was ist hauptsächlich blutdruckwirksam, und dann hat jedes Organ für sich sein eigenes Renin-Angiotensin-System, das lokal reguliert wird. Und wir haben uns überlegt, wie wir uns dem nähern können, und der erste Schritt war sozusagen, wir haben Bahlflüssigkeiten von Covid-19-Patientinnen untersucht und geschaut, ob man dort auch ACE2 messen kann und wie sich in der Bronchoalveolar-Flüssigkeit, die irgendwie so als Surrogat für sozusagen den luminalen Anteil in der Lunge gelten, also wir haben jetzt quasi den Blutanteil angeschaut und jetzt sozusagen den Airway-Anteil, also den bronchialen Aspekt angeschaut und haben auch gesehen, dass in der Bahlfluid über die Zeit das ACE2 ansteigt und das ist eigentlich sehr gut mit dem ACE2 in der Zirkulation korreliert. Und interessant ist, auf dem ganz rechten Pendel sieht man, wie bei diesen Patienten sozusagen die Viral Load abnimmt. Das heißt, es kommt zu einer Abnahme der Viral Load in der bronchoalveolären Flüssigkeit, aber gleichzeitig kommt es zu einem Anstieg von ACE2. Das, wie gesagt, sehr gut mit IL-6 korreliert. Dann haben wir als nächste Fragestellung haben wir gesagt, ist das vielleicht ein uniformer Response, der jetzt nicht nur SARS-CoV-2-spezifisch ist, sondern vielleicht auch mit anderen Lungenerkrankungen zu tun hat. Und wir haben historische Samples sozusagen von Patientinnen mit Influenza angeschaut, haben uns auch Bahlflüssigkeit angeschaut und haben sie wieder unterteilt in Early, das heißt in den ersten 5 Tagen der Erkrankung gesampelt oder des PCR-positiven Tests und später wie 5 Tage. Und man sieht eigentlich, es sind deutlich weniger Patientinnen, einen sehr ähnlichen Anstieg. Also in irgendeiner Weise dürfte dieser ACE2-Anstieg etwas mit Inflammation zu tun haben. Ob das jetzt zumindest für Viruserkrankungen der Lunge ist relativ vergleichbar. Und als dritten Schritt haben wir uns dann sozusagen zusammen mit der klinischen Pharmakologie in Proben von Patientinnen aus einer Studie, wo Probanden LPS in die Lunge installiert bekommen haben, entweder mit Dexamethason Pretreatment oder ohne Dexamethason. Und dann sieht man, dass die Patientinnen, die kein Dexamethason gekriegt haben und mit LPS in der Lunge stimuliert worden sind und 4 Stunden später nochmal bronchoskopiert worden und aus dem gleichen Lungensegment sozusagen wieder eine Bahl gemacht wurde, sieht man, dass es auch hier zu einem Anstieg von LPS kommt schon. Also das ist eine sehr frühe Reaktion innerhalb von Stunden nach einer lokalen Schädigung. Deswegen ist so unsere Hypothese, die wir jetzt sozusagen zurzeit verfolgen, dass der S2-Anstieg ein Inflammation Response zu zumindest Lung Injury ist. Und das war jetzt sozusagen eher der pathophysiologische Aspekt, den wir uns angeschaut haben, innerhalb dieser ACOVAC-Studie. Aber es gab auch embedded in dieses ACOVACT ein Trial um die andere Fragestellung, die uns beschäftigt hat, nämlich sind ACE-ARBs, und also ACE-Inhibitors und Angiotensin-Rezeptorblocker, sind die sicher? Und da gab es auch eine randomisierte Studie embedded, wo die Patientinnen und Patienten entweder, wenn sie vorher schon eine RAS-Medikation hatten, diese weitergeführt haben oder gestoppt wurde, beziehungsweise Patientinnen, die keine RAS-Inhibition hatten, eine neue begonnen haben oder keine begonnen wurde. Und man sieht schon, dass bei der de novo RAS oder de novo non-RAS sehr wenige Patientinnen sind, aber zumindest bei der Stay-on-RAS versus Switch-to-non-RAS hatten wir 18 und 25 sozusagen randomisiert. Und der primäre Endpunkt war sozusagen die Veränderung der WHO-Scale. Die WHO-Scale, die ist auch im Verlauf der letzten eineinhalb Jahre etwas adaptiert worden, aber aktuell hat sie sozusagen 10 Punkte, wo sozusagen der Schweregrad der Covid-19-Erkrankung quantifiziert wurde. Und dann hat man sich sozusagen im Rahmen der Studie angeschaut, wie hat sich die WHO-Klassifizierung der Patientinnen über die Zeit verändert. Und man sieht eigentlich, das ist zumindest die Interpretation, das ist noch etwas präliminär, dass sozusagen der Verlauf zwischen der Stay-on-RAS und der Switch-to-Non-RAS-Gruppe, wenn man sich das jetzt visuell anschaut, und es gibt auch keinen statistischen Unterschied, relativ ähnlich ist. Bei denen, die in dieser Patientinnengruppe, die keine RAS-Inhibitoren initial hatten, ist es auch relativ ähnlich, die zeigen aber alle eine deutliche schnellere Verbesserung, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Patientinnen die RAS-inhibierende Medikamente nehmen, die klassischen Covid-19-Risikofaktoren haben und deswegen wahrscheinlich die kränkere Gruppe werden. Deswegen glaube ich, ist es zumindest unsere Interpretation so weit ist, dass die RAS-Medikation keinen Impact auf den Verlauf der Covid-19-Erkrankung hat. Und das passt eigentlich auch sehr gut zu einer großen Studie, die Anfang des Jahres aus Brasilien in deutlich mehr Patientinnen, in knapp 650 Patientinnen gemacht worden ist, wo man gesehen hat, dass die Gruppe, die ACE-ARBs weitergenommen hat und die es gestoppt haben, keine längere Krankenhausaufenthaltsdauer gehabt haben. Das war jetzt sozusagen der RAS-Teil der ACOVACT-Analysen und ich gebe jetzt weiter an Manfred, der zu dem Patient-Reported Outcomes.
Danke, Roman. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Vermutlich 3 Minuten.
Nein.
Ja, super. Also das, was jetzt kommt, wird viel, viel einfacher. Und wir sind, glaube ich, auch schnell damit durch. Es gibt wenige qualitative Studien in Covid-19-erkrankten Personen. Die erste kam, glaube ich, aus China mit nur 16 Probanden. Wir haben wesentlich oder unwesentlich mehr analysiert. Es gibt hier auch seit neuestem, also boomt das ein bisschen mehr, BMC Health Services, wie Sie zeigen, hier Persistent Symptoms, aber after Covid-19, also Long-Covid-Erkrankungen. Auch die Alison Tong, über die gleich noch die Rede sein wird, ist hier mitbeteiligt bei einer Studie im JAMA Network Open. Für Latinos, Latinas, die mit Covid infiziert worden sind, wir haben eine ähnliche Kooperation mit Australien. Die Song-Initiative ist für die Nephrologen extrem wichtig, denn die hat gezeigt, dass Ärzte und Patienten, Patientinnen vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von ihren Therapien haben. Und basierend auf der Grounded Theory, die in den 60er Jahren entwickelt wurde, in den Sozialwissenschaften in Wahrheit, haben wir Interviews geführt und dann die entsprechenden Konzepte und Daten kodiert und analysiert. Und das Wichtige dabei ist ja, dass man, wir alle machen Anamnesen als Mediziner, wir alle reden mit Patienten, aber das Wichtige, dass man in den Interviews immer die gleichen Fragen stellt, auch irgendwie auf die gleiche Weise. Und auf diese Art und Weise nähert man sich dann den Konzepten, die von diesen Patienten zurückkommen. Und das ist Prinzip, ist das der Grounded Theory aus den 60er Jahren. Und die haben wir eben hier zur Anwendung gebracht, haben einen Interview-Guide geschrieben, wo die Erfahrungen der Covid-19-Erkrankten exploriert wurden. Und auch die Erfahrungen gesammelt wurden, die im Zusammenhang mit der Studie standen. Und 4 Konzepte sind herausgekommen. Das eine war, manches ist nicht schwer nachzuvollziehen. Es ist wirklich eine neue und extrem schwere Erkrankung für diejenigen, die also da im Krankenhaus, im KFJ drin waren. Das war grenzwertig, etwas Vergleichbares habe ich noch nie erlebt, sowas von schwach. Das kann sich keiner vorstellen, was die Krankheit anrichtet. Die Patientinnen berichteten, dass das Reden mit ihnen besser war als 2 Flaschen Medizin. Und es gab sehr, sehr viel Todesangst bei den Menschen. Diese Krankheit hat natürlich einen Impact auf das Leben danach. Ich bin mental, das ganze Leben da draußen hat mit mir nichts zu tun. Ich bin irgendwie nicht erreichbar. Also das Erste ist einmal dieses Konzept der Schwerheit der Erkrankung. Das, was für mich interessant war und mich seitdem immer wieder verfolgt, ist dieses Konzept des Self-Management of Disease. Man kann sich nicht oft genug vorstellen als Arzt, wie wichtig es denn ist, den Patienten mitzugeben, dass sie selber etwas tun können. Was den Patienten sehr geholfen hat, war, ihnen ihre Sauerstoffsättigung zu zeigen und auch zu zeigen, dass die besser wird, wenn sie sich auf den Bauch legen und dass sie bis zum gewissen Grad auch sicher sind, wenn diese über 90% liegt. Self-Management of Disease beinhaltet auch das sich Aufrichten in der Erkrankung selber. Das ist etwas, was wir von anderen Erkrankungen kennen. Und natürlich der Impact der Medien war hier massiv. Die Erfahrung des Krankenhauses selber wurde kontroversiell berichtet. Es war auf der einen Seite ein Platz der Rettung, der sichere Hafen, aber auch ein Burden. Sie waren in Panik und sie waren extrem mitgenommen, nona net, wenn im gleichen Zimmer Patienten schwerer erkrankt waren als sie selber. Die Isolation war schwierig und die Beziehung zum Staff kontroversiell bzw. differenziell zu betrachten, wie immer. Ganz lustig hier dieses letzte Zitat: Mein Glück war der letzte Virologe, der Oberarzt, der war unheimlich nett. Der hat mir sehr geholfen. Der war ein Glücksfall. Viele andere, er sagt, alle anderen können Sie vergessen. Dann ist ganz interessant, was die Patienten über die Studie selber mitgenommen haben. Mitgemacht haben sie ja tendenziell sofort. Aber durch die Bank haben sie sich schlecht aufgeklärt gefühlt im Rahmen dieser Covid-Situation. Also Sie brauchen das jetzt da nicht alles, können es kurz durchscrollen. Sie haben also fast alle gesagt, dass sie die Aufklärung eigentlich als nicht existent empfunden haben. Und bis zum gewissen Grad haben sie sich dann auch in Wahrheit hoffnungslos gefühlt, was diese Studie selber anging. Wir haben das mit den Investigatoren besprochen. Die waren natürlich betroffen von dieser Situation und haben gesagt, dass auch die Müdigkeit und der schlechte Allgemeinzustand der Patientinnen teilweise die adäquate Studienaufklärung verhindert hat, dass unter Isolationsbedingungen natürlich die Aufklärung schwierig war, und als Verbesserungsvorschlag wurde mitgenommen und ist vielleicht auch interessant für andere, die Covid-19-Studien machen, dass man ein zweites Mal über die Studie aufklären muss, zu einem Zeitpunkt, wo es den Patienten besser geht. Die Interviews wurden hier geführt von Studentinnen und vom Psychologen der MUW Ulrich Kopp-Junik. Das ganze ACOVAC-Team ist hier genannt, und sozusagen als kleiner Outlook, rezent haben wir angefangen, mit hospitalisierten Patientinnen im KFJ und auch im AKH zu sprechen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, und was sie sozusagen berichten über ihre Erfahrungen mit der Krankheit selber. Danke für die Aufmerksamkeit.